Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Digitalunternehmer in Berlin und Initiator des Upskill Exchange, dem Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung. Heute zu Gast ist Manuel Dolderer. Manuel hatte bei uns schon auf der Upskill-Konferenz einen mitreißenden Vortrag gehalten und ich konnte ihn motivieren, dass wir das nochmal in diesem Podcast etwas vertiefen. Manuel Dolderer ist Mitgründer der CODE, University of Applied Science, hier in Berlin. Das ist eine anerkannte Fachhochschule für digitale Produktentwicklung und die Uni steht für einen neuen Ansatz des Lernens an der Hochschule. Und zwar werden hier die Studenten von Mentoren laufend begleitet und erarbeiten dann sehr selbstständig auf Basis von vorab definierten persönlichen Lernzielen an ihren Projekten. Und im Podcast erläutert Manuel, inwiefern diese Methode auch im Corporate Learning hilfreich sein kann und gibt wertvolle Hinweise für Personalverantwortliche, wie man das selbstgesteuerte Lernen auch im Unternehmen etablieren kann. Viel Spaß im Podcast mit Manuel Dolderer von der CODE University. Grüß dich, Manuel. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für das heutige Podcastgespräch. Vielleicht starten wir mal, dass du dich ganz kurz und vor allen Dingen auch die Hochschule einmal vorstellst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Manuel, ich bin einer der drei Gründer der CODE University und die CODE ist eine noch sehr junge Hochschule, die wir 2017 gegründet haben. Wir sind also gleichzeitig Hochschule und auch noch Startup im besten Sinne. Und wir haben die Hochschule gegründet aus zwei Beweggründen. Der eine war, dass wir ein Angebot schaffen wollen für junge Menschen, die etwas über digitale Produkte lernen wollen, wie man digitale Produkte und Services baut, gemeinsam entwickelt und damit hoffentlich ein Stück weit auch die Welt verändert. Und zum Zweiten, weil wir glauben, dass es Zeit wird für eine neue Art des Lernens, speziell im Hochschulbereich, die vom Belehren wegkommt und viel stärker die Studierenden in die Lage versetzt, selbst zu lernen und auch ihre Haltung zur Welt verändert, sodass sie sich als Menschen begreifen, die etwas unternehmen können, die etwas gestalten wollen und die damit eben auch unsere zukünftige Gesellschaft mitgestalten. Deswegen setzen wir sehr stark auf projektbasiertes Lernen, auf selbstgesteuertes Lernen und arbeiten für die Projekte nicht nur mit unseren Studierenden eng zusammen, sondern auch mit einigen Unternehmenspartnern, die unsere Studierenden mit Projektideen und Problemen, die sie aus dem Unternehmensalltag zu uns bringen, herausfordern, sodass die Studierenden das Gefühl haben, auch an wirklichen, an relevanten Dingen zu arbeiten, an denen sie ihr Wissen ausprobieren und wo sie auch sehr schnell merken, wo das theoretische Wissen sich anwenden lässt und wo auch nicht.
Was uns natürlich jetzt besonders interessiert, welche Erkenntnisse ihr und vor allem welche Methoden ihr entwickelt habt. Denn das Interessante ist ja, dass bei euch, das Digitale ist ja einmal Gegenstand, also Inhalt, aber wir sprechen ja jetzt eher über die Metaebene, über die Methode. Ja, das heißt, wie ihr sozusagen Digitalisierung vermittelt, also den Inhalt Digitalisierung, aber durch digitale Techniken vermittelt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ihr einen ganz besonderen Blick drauf habt, was jetzt auch unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen viel interessiert. Deshalb lass uns mal vielleicht so starten. Versucht noch mal zu beschreiben, was eigentlich jetzt der Kern eurer Methode ist und vielleicht auch aus einer, ich will nicht sagen Fehleranalyse, aber was war sozusagen eure Anfangsbestandsanalyse? Was müsst ihr anders machen, als es in tradierten Lehr- und Lernprozessen, in diesem Fall ja an der Universität, aber dass dadurch, dass ihr so stark mit der Wirtschaft zusammenarbeitet, ja dann auch im betrieblichen Lernen eben doch Anwendung finden kann?
Woran wir arbeiten und was von Anfang an eine Herausforderung war, das war, den Fokus ein Stück weit wegzunehmen von der Vermittlung von Fachwissen und auch aus der Perspektive der Studierenden, der Lernenden, vom Erwerb von Fachwissen hin dazu, dass das Mindset, die Haltung, wie man an Themen herangeht, wie man auf die Welt schaut und wie man auch sich selbst sieht, viel mächtiger ist und viel stärker in den Vordergrund gerückt werden muss. Es gibt diesen berühmten Satz aus der Managementlehre, Culture eats strategy for breakfast. Und ich würde das Gleiche sagen für das Thema Mindset und fachliches Lernen. Denn das Spannende ist, gerade dadurch, dass wir ja dank Digitalisierung, dank Internet eine Demokratisierung des Zugangs zum Wissen erlebt haben in den letzten 20 Jahren, ist das nicht mehr die Existenzberechtigung von Hochschulen. Sondern die Aufgabe muss vielmehr sein, Menschen eine Haltung, ein neues Mindset zu vermitteln, dass sie in die Lage versetzt, selbst aktiv zu lernen. Und weil aber das Lernen so institutionalisiert ist, tritt es automatisch immer in den Vordergrund. Das heißt, das fachliche Lernen ist sichtbar, weil es da Module gibt, weil es da Abschlüsse gibt, weil es da eben etablierte Strukturen gibt und weil wir es alle aus der Schule natürlich schon kennen. Das heißt, das war von Anfang an und ist bis heute eine wichtige Herausforderung für uns. Wie verschieben wir die Aufmerksamkeit aller Beteiligten ein Stück weit weg vom fachlichen Lernen hin zu den Maßnahmen, zu den Mitteln und Methoden, die uns zur Verfügung stellen, um Menschen dieses neue Mindset, diese neue Haltung zu entwickeln, die sie dann in die Lage versetzt, in Zukunft weiterzulernen. Das ist ja auch ein Phänomen, das wir in der Vergangenheit immer hatten. Menschen waren froh, wenn ein Lernabschnitt vorbei war. Man ist froh, wenn man die Schule geschafft hat. Man ist froh, wenn man seinen Abschluss hat, seine Ausbildung beendet hat. Wir brauchen die genaue gegenteilige Haltung. Wir brauchen ja Menschen, die weiterhin gierig sind auf neues Lernen, neugierig, die aktiv weiterlernen wollen, weil sie es auch müssen. Wir müssen ja alle bis zum Ende unseres Lebens weiterlernen. Und an dieser Haltung versuchen wir eben viel stärker zu arbeiten als rein an der Vermittlung von Fachwissen.
Ich würde mal vermuten, wenn ich dich jetzt frage, ob sich diese Methode und damit auch der Spaß am Lernen transferieren lässt auf die betriebliche Weiterbildung, wirst du dem heftig zustimmen. Wäre meine These, ist das so? Siehst du da die gleichen Potenziale?
Unbedingt. Ich sehe da die gleichen Potenziale. Ich sehe aber auch neue Herausforderungen. Wir haben ja jetzt schon einige Jahre Partnerschaften mit etablierten Unternehmen, die sehr viel Freude daran haben, mit unseren Studierenden zusammenzuarbeiten. Nicht nur, weil sie hoffen, die später mal anstellen zu können oder weil sie mit denen interessante Projekte auf die Beine stellen, sondern weil sie auch merken, dass die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich verändern durch den Kontakt mit unseren Studierenden. Und gleichzeitig haben viele Unternehmen aber auch Respekt vor dieser Veränderung. Das Einkaufen von Weiterbildung im Sinne von unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Abteilung brauchen ein bisschen neues Fachwissen. Das ist ein etablierter Prozess für die Unternehmen. Die Frage, wie man es schafft, Produkte einzukaufen, die den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, ihre Haltung zu verändern, neugierig zu werden, Gestaltungspotenzial zu entfalten, das ist etwas, was Unternehmen schwerfällt, weil es offene Prozesse sind, die sich nicht so sauber bewerten lassen. Wir merken das bei unseren eigenen Studierenden. Wir müssen uns, um unser Lernkonzept umzusetzen, verabschieden davon, dass wir kleinteilig erwarten und abprüfen können, was die einzelnen Studierenden wann lernen. Das heißt, unsere Studierenden gehen mit sehr unterschiedlichen Profilen aus der Hochschule heraus. Und das ist auch gewollt, denn sie sollen ja das Studieren, das Lernen zu ihrer eigenen Erfahrung machen. Dieses Aufgeben von Kontrolle fällt vielen Unternehmen aber schwer. Wenn wir versuchen, im Unternehmen unser Lernkonzept als eine Form von Weiterbildung anzubieten, dann kommt sofort die Frage, was haben die denn dann gelernt, wenn die da rausgehen? Was ist deren Profil, mit dem sie am Ende rausgehen? Welche zusätzlichen Informationen haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erworben? Und wir versuchen auch da wieder den Fokus wegzubringen von dem Erwerb von Fachwissen hin zu der Frage, was hat sich denn in den Köpfen und in der Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändert? Und wie können wir das dann als Unternehmen für unsere eigenen Transformationsbemühungen nutzen?
Da stelle ich mir auch eine extrem komplexe und vor allem langfristige Aufgabe vor, jetzt diese Entscheider, die ja, wie du gesagt hast, gewohnt sind, Lernprodukte einzukaufen, auf diesen anderen Weg zu führen. Hast du da, ohne jetzt Namen nennen zu müssen, hast du dort Erfolgsbeispiele, wo du sagst, ja, da sind wir schon zumindest partiell einen Schritt weitergekommen, dass ein bestimmtes Unternehmen, wie gesagt, ohne Namen gerne, auch durch eine etwas intensivere Beschäftigung mit eurer Methode gesagt hat, das wollen wir zumindest mal pilotieren, zumindest das mal versuchen. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, wie sieht dann eigentlich eine Evaluierung aus? Denn auch mir würde sich jetzt die Frage stellen, den Erfolg einer Fortbildungsmaßnahme, der ist ja auch schon schwer zu messen. Da gibt es ja die berühmten Fragebogen, die immer dann in der Happy Hour sozusagen verteilt werden und alle machen das Smiley drauf. Die wirkliche, die kritische Evaluierung, wird das Ganze nach 4 Wochen, nach 3 Monaten im Job noch eingesetzt, findet ja nicht statt. So, das war jetzt eine lange Frage. Ich hoffe, du konntest dem noch folgen.
Also wir haben tatsächlich haben 2 Unternehmen, mit denen wir gerade sehr intensiv daran arbeiten, also daran einen Piloten auf die Beine zu stellen. Und deswegen kenne ich auch die Schmerzen auf der Unternehmensseite so gut, beziehungsweise die Fragen, die da gestellt werden. Interessanterweise ist ab einer bestimmten Flughöhe im Unternehmen eigentlich jedem, mit dem wir sprechen, klar, dass es mehr braucht als einfach nur zusätzliches Fachwissen, das einzelne Abteilungen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einzelnen Abteilungen benötigen, sondern dass es eben diese grundsätzliche Veränderung der Haltung braucht und die eigentlich alle Menschen im Unternehmen mitnehmen muss. Es gibt nur keine Erfahrung damit, wie man das eigentlich tut. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir es in den nächsten Wochen tatsächlich schaffen, das einfach mal auszuprobieren. Und das ist eben das Problem. Es ist ein Experiment. Keiner weiß, ob es genauso gelingt, wie wir uns das vorstellen. Wir haben einige Erfahrungen darin mit Jugendlichen gemacht. Wir haben parallel zur Code University einen gemeinnützigen Verein gegründet, der im Grunde so Hackathons, Camps angeboten hat, um Jugendliche in den Kontakt zu bringen mit digitalen Technologien. Wir haben gesagt, viele haben die Chance gar nicht. Die Schulen leisten das nur bedingt zum Teil. Lass uns Jugendliche einladen und die dürfen einfach experimentieren. Die dürfen, was man im Englischen lernt, Experiential Learning, also auf der Basis der eigenen Erfahrungen explorativ sich den Dingen nähern, Spaß daran haben, neugierig sein. Und im Grunde wollen wir diese Erfahrung auf den Unternehmenskontext übertragen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einladen in einen freien Raum, frei von Arbeitsdruck, frei von konkreten Anweisungen, anzufangen, neugierig zu sein und zu experimentieren. Denn ich glaube, das ist das größte Problem, die Angst vor Veränderung, die Angst vor der Digitalisierung, die so eine Blackbox ist, die man nicht versteht, die man nicht wirklich begreifen kann. Und das umzudrehen, sodass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neugierig werden, dass sie Spaß am Ausprobieren haben und dass es eben auch nicht immer darauf hinläuft, zu sagen, am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Monats, was hast du gelernt, was hast du geliefert, was hast du geleistet, sondern genau diesen Freiraum auch zuzulassen. Das ist das, worauf wir gerade hinarbeiten. Und wir haben, wie gesagt, 2 vielversprechende Kontakte mit Unternehmenspartnern, die uns hoffentlich die Chance geben, das tatsächlich auszuprobieren.
Mhm. Oft guckt man ja auch so ein bisschen mal über den eigenen Tellerrand oder außerhalb der eigenen Landesgrenzen. Guckt ja auch oft, da gibt es schon in anderen Kulturkreisen, Ländern Erfahrungen, an denen man sich orientieren kann. Ist das hier der Fall? Gibt es jetzt gerade irgendwo an USA, Westküste, guckt man ja schnell hin, oder auch China. Gibt es da Beispiele, die das, was ihr sozusagen hier entwickelt, schon vorgelebt haben?
Es gibt natürlich Unternehmen, die haben das in ihrer DNA. Die sind als digitale Unternehmen gegründet und da ist im Grunde die Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Bank weg. Digitalisierung ist eine Chance. Das ist ein Instrument, eine Toolbox, die wir nutzen können, um unsere Ziele zu erreichen, um unser Unternehmen zu gestalten, um zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Und dann gibt es Unternehmen, die eine längere Tradition haben, denen aber diese Transformation gut gelungen ist. Aber die allermeisten Unternehmen, und ich glaube, da ist es in den USA ähnlich wie bei uns, wenn man mal nicht so auf solche Hotspots wie das Silicon Valley guckt, den meisten Unternehmen fällt es schwer, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so einer Transformation mitzunehmen. Insofern glaube ich, also ich kenne kein Beispiel davon, wie Unternehmen also beispielhaft diese Transformation ermöglicht haben. Es ist eher so, dass ich das Gefühl habe, die Unternehmen lassen sich von ihrer Gründungshistorie und dem Umfeld, in dem sie entstanden sind, unterteilen in schon mit Digitalisierung groß geworden und ohne Digitalisierung groß geworden und jetzt vor der großen Herausforderung dieser Transformation stehend.
Aber jetzt hast du ja eigentlich diese Transformation des Lehrens und des Lernens gerade verknüpft mit der Materie digitalen Transformation. Ich habe das am Anfang sogar so verstanden, klar, ihr macht das an dieser Materie, weil das euer Auftrag ist als Fachhochschule. Aber ich habe das eigentlich so verstanden, dass es über diese Materie Digitalisierung hinaus ja eigentlich genauso anwendbar sein müsste. Oder habe ich das falsch verstanden?
Es ist schwer zu trennen. Es ist definitiv auf alle Lebens- und Lernbereiche anwendbar. Und gleichzeitig würde ich die These vertreten, dass es keine Lebensbereiche mehr gibt, die nicht von Digitalisierung betroffen sind. Das heißt, man kommt, selbst wenn man jetzt sagt, ich möchte mit so einer Lernmethode etwas lernen und mir etwas erarbeiten, was gar nichts im ersten Sinne mit Digitalisierung zu tun hat, dann muss ich doch, wenn ich mich frage, wie ich in einem zukünftigen Feld wirksam werden kann oder etwas mitgestalten kann, erkennen, dass ich um die Auseinandersetzung mit den technischen Möglichkeiten der Digitalisierung, mit der Art, wie Digitalisierung unsere Gesellschaft beeinflusst, gar nicht herumkomme. Insofern fällt es notwendigerweise immer wieder zusammen. Und deswegen gibt es für mich auch keine sinnvolle Trennung zwischen einer Transformationsaufgabe eines Unternehmens und der Auseinandersetzung mit der Digitalisierung, weil ich kein Unternehmen kenne, das von sich sagen könnte, Digitalisierung ist für uns kein Thema, wenn es um unsere großen Zukunftsfragen geht.
Ja, da bin ich sofort bei dir. Und trotzdem frage ich mich manchmal, ob wir nicht alle auch in unserer Technologisierungsblase sind und denken, dass die einzige Transformation und damit auch das einzige Lernen oder das eigentlich, dass sich alles reduziert und fokussiert auf die Digitalisierung. Also wo ich sofort, wir alle wahrscheinlich dabei sind, dass es kein Unternehmen gibt, was nicht von dieser digitalen Transformation betroffen sein wird, auch der Handwerksbetrieb. So, da können wir schnell einen Punkt machen. Die Frage ist, wenn wir jetzt aber über Lernen sprechen, und zwar jetzt auch nicht nur im Hochschulkontext wie ihr, sondern eben auch im betrieblichen Kontext, dann gibt es ja noch weitere Inhalte, die dort vermittelt werden, die mit der Digitalisierung gar nichts zu tun haben. Und das wäre jetzt eigentlich so ein bisschen für mich die Fragestellung, ist dieser Methoden, dieser Mindshift, von dem du sprichst, der müsste ja eigentlich für andere Aufgabenstellungen, für andere Themen ja eigentlich genauso anwendbar sein. Das heißt, man guckt nicht so stark auf den Lernerfolg, sondern kuratiert den Stoff. So habe ich das verstanden.
Ich glaube, die Herausforderung liegt darin, und da gebe ich dir völlig recht, da geht es erstmal gar nicht um Digitalisierung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu dieser neuen Haltung zu verhelfen. Das hat ganz viele Konsequenzen. Also in der Welt, in die wir uns hineinbewegen, muss ich mir zum Beispiel ein völlig neues Führungsverständnis aneignen. Aber der Grund, warum das so ist, hängt meines Erachtens wieder sehr stark mit Digitalisierung zusammen. Der Grund, warum Unternehmen über ihre Organisationsform, über ihr Führungsverständnis nachdenken müssen, hat massiv mit den Einflüssen von Digitalisierung zu tun, mit der Demokratisierung von Wissen, mit der Geschwindigkeit, mit der sich Dinge verändern. Und ich glaube, ein Unternehmen muss sich eigentlich wünschen, dass auf allen Ebenen Menschen diese im besten Sinne unternehmerische Haltung haben, ihr eigenes Verantwortungsgebiet, ihr Umfeld zu gestalten. Um das aber tun zu können, müssen sie ein fundiertes Verständnis davon haben, was Digitalisierung an Möglichkeiten bietet, an Gefahren darstellt, an Herausforderungen. Und insofern, ja, diese ganze Haltung und die Art, wie man sie vermittelt, hat nicht notwendigerweise mit Digitalisierung zu tun. Aber die ist wiederum der Grund, warum es diese Art von Veränderung in Unternehmen überhaupt braucht, warum Unternehmen heute nicht mehr so funktionieren können wie vor 50 Jahren, wo oben heroisch entschieden wird, in welche Richtung alle marschieren und alle dann einfach nur noch abarbeiten, was ihnen an Arbeitsaufträgen von oben runtergereicht wird.
Klar, guter Punkt. Gut, dann lass uns mal gucken. Wir haben ja hier eigentlich zwei Hauptgruppen von Zuhörern. Das eine sind diejenigen, die lehren, also es sind Trainer, Coaches, Bildungsanbieter. Und das andere sind die Unternehmen, die Weiterbildung organisieren, auch Corporate Learning bezeichnet. So, jetzt stellen wir uns mal zwei Zuhörer, Zuhörerinnen vor. Wir beginnen mal vielleicht mit der Person, die in einem Unternehmen für das Lernen, für die Außenweiterbildung L&D zuständig ist. Entschuldigung. Was wären deine Tipps, jetzt den ganzen Bereich betriebliche Weiterbildung? Denn das, was du geschilderst, ist ja eine riesige Aufgabe. Ja, das kann ich ja nicht einkaufen. Ich kann jetzt nicht irgendwo hingehen zum Bildungsinstitut XY und sagen, verkauf mir mal das Mindshift-Paket. Das gibt es ja nicht. Was wäre eigentlich deine Empfehlung, diese Transformation des betrieblichen Weiterbildung im Unternehmen zu gestalten, einzuleiten? Worüber sollte man nachdenken? Wie könnte man vorgehen?
Das Wichtigste an der Stelle ist für mich, dass die Wichtigkeit des Themas erkannt wird. Und das heißt, es muss ganz oben aufgehängt werden. Wir haben immer wieder die Erfahrung, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die einen Auftrag haben, der in diese Richtung geht. aber überhaupt nicht die Rückendeckung vom Vorstand oder von den entsprechenden verantwortlichen Ebenen, um über so tiefgreifende Veränderungen nachzudenken, wie sie eigentlich nötig sein müssten. Und das wäre das allererste, dass man sich da unternehmensintern in die Augen schaut und klärt, haben die Menschen, die hier so einen Auftrag haben, die für Weiterbildung zuständig sind, die für die Organisation der betrieblichen Mitarbeiterentwicklung, haben die eigentlich die Rückendeckung und gibt es ein gemeinsames Verständnis davon, was wir mit dieser Form von Bildung, von Unternehmensbildung eigentlich erreichen wollen? Und das kann ein anstrengender Prozess sein, aber ich glaube, es führt nichts daran vorbei. Denn ansonsten bleibt es immer kleinteilig oder wird sofort in Frage gestellt, wenn die Veränderungen, die damit einhergehen, zu grundlegend und zu tiefgreifend werden.
Was die Aufgabe jetzt auch nicht erleichtert, ja, weil ich glaube, jeder, der im Bereich L&D oder HR zuständig ist, wünscht sich das natürlich für seine ganze Berufslaufbahn, ne, und wird jetzt sagen, ja toll, das ist mir schon klar, aber das versuche ich ja seit Jahren und ich werde ja weiterhin nicht ernst genommen. Ich habe früher mal in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen gearbeitet und da war die, das hieß damals noch Aus- und Weiterbildung, das waren die mit dem schlechtesten Statement, ja, die hat wirklich keiner ernst genommen, aber man muss leider sagen, da sind auch viele Kollegen entsorgt worden, die in anderen Bereichen nicht mehr eingesetzt werden konnten und das hat sich natürlich verändert, aber trotzdem bleibt ja die Aufgabe jetzt für den Einzelnen, ja, dann geh du doch mal, Manuel Dolderer, geh du doch mal zu meinem Chef, zu unserem CEO und vermittle ihm das mal, weil ich kann das ja nicht. Deshalb bohre ich da noch mal ein bisschen nach. Was kann ich denn als Verantwortlicher machen? Entweder welche Argumente brauche ich vielleicht noch oder helfen mir diese Position zu erkämpfen? Oder hast du vielleicht eine kluge Idee für einen Workaround?
Ich glaube, der beste Ansatz ist der, im Unternehmen die großen Zukunftsfragen zu stellen. Nur als Anekdote, wir haben, als wir 2016 die Code gegründet haben oder angefangen haben, sie zu gründen, da sind wir zu vielen Unternehmen gegangen, weil wir etwas lernen wollten darüber, unter welchen Voraussetzungen die unsere Absolventinnen und Absolventen einstellen würden. Also haben wir sie gefragt, was sucht ihr? Oder was müssten unsere Absolventinnen und Absolventen drauf haben, damit ihr sie in 5 oder 10 Jahren einstellt? Und die Antwort war ganz oft, keine Ahnung. Also wir können euch heute sagen, auf der Ebene von Frameworks und Programmiersprachen und so weiter, was wir heute suchen. In 5 Jahren wird es schon sehr schwierig und in 10 Jahren wissen wir doch noch nicht mal, ob unser Geschäftsmodell überhaupt noch funktioniert oder ob wir als Unternehmen in der Form überhaupt noch existieren. Und wenn man sich mal mit dieser Erkenntnis auseinandergesetzt hat, dass man nicht weiß, ehrlicherweise, welcher Geschäftsbereich, welches Produkt, welche Zielgruppe in 10 Jahren so noch existiert, wie man sich das heute wünscht, dann führt gar kein Weg daran vorbei, als dass man sagt, wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage versetzen, diese für uns unsichere und nicht vorhersagbare Zukunft aktiv zu gestalten. Es gibt diesen schönen Satz von Alan Kay, the best way to predict the future is to invent it. Und diese Fähigkeit, die Zukunft mitzuerfinden, die ist es eigentlich, die man den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermitteln muss. Denn es gibt nicht diese heroische Führungskraft, die diese Weitsicht hat zu sagen, in 10 Jahren müssen wir so aufgestellt sein. Ich kenne sie zumindest nicht, mir ist keine begegnet. Wenn sie ehrlich sind, sagen sie einem alle irgendwann, wir wissen auch nicht genau, wie die Zukunft aussieht. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Rückgriff auf das, was wir heute haben. Und das ist die Ressource Mensch. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die so eine Organisation ausmachen und die in die Lage versetzt werden müssen, in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich, völlig egal, welcher das ist im Unternehmen, sich diese Zukunftsfrage runterzubrechen und zu fragen, was kann ich denn gestaltend tun, damit mein Verantwortungsbereich, sei er so klein er möchte, dazu beiträgt, dass dieses Unternehmen, für das ich hier arbeite, zukunftsfähig wird.
Also eigentlich müsste ich als L&D-Verantwortlicher, wenn ich das richtig verstehe, müsste ich eigentlich meine eigene Profession, meine Aufgabe komplett auch selbst in Frage stellen, ne? Und sagen, ich bin eigentlich nicht mehr derjenige, der hier Fortbildungsprogramme sucht und kuratiert, sondern eigentlich ich bin ja fast als Unternehmensphilosoph dann gefordert, ja, oder Therapeut, ja. Und das sind ja natürlich jetzt, ihr habt junge Studenten, die kann man ja noch viel leichter formen, nicht? Aber die Unternehmen sind ja auch jetzt auch gerade eben wegen der Alterspyramide, nicht? Wir wissen ja, dass wir alle länger arbeiten müssen und oder dürfen. Und wir wissen auch, dass das Fachwissen der älteren Kollegen nicht ersetzt werden kann. Also wird ja auch ein Großteil der Anstrengung und Weiterbildung dahin gehen müssen, die älteren Kollegen fit für die Zukunft zu machen, genau für diese Aufgabe, die du gerade beschrieben hast, fit zu machen. Glaubst du, das ist möglich?
Ich glaube fest daran. Ich glaube, dass in uns allen eine ganz ursprüngliche Neugier sitzt und die Bereitschaft und der Wille zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Oftmals sind leider Organisationen so gebaut, dass einem das ein bisschen aberzogen wird, leider auch Bildungsinstitutionen. Aber in unserem Privatleben, in unserem sozialen Umfeld übernehmen wir alle vielfältig Verantwortung für die Erziehung unserer Kinder, für die Organisationen, die wir uns sozial engagieren, in ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, dass man das wieder wachkitzeln kann. Ich habe lange nicht verstanden, warum zum Beispiel diese Aktion von Google, dass Mitarbeiter die Chance haben, 20% ihrer Arbeitszeit in eigene Projekte zu stecken, so entscheidend ist. Natürlich kann man Erfolgsgeschichten erzählen und sagen, Google Mail ist so entstanden, Gmail. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, glaube ich, dass die Erfahrung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie mit ihrer Zeit plötzlich etwas tun können, was nicht vorbestimmt ist, was nicht zielgerichtet ist auf bestimmte KPIs, auf bestimmte Outcomes, sondern wo man sich mal mit Dingen auseinandersetzen kann, die einen schon immer interessiert haben, wo man in Sachen reinschauen kann, die eigentlich in den eigenen Verantwortungsbereich fallen, wo man ausprobieren kann. Ich glaube, dass das genau diese ursprüngliche Neugier und diesen Gestaltungswillen wieder freikitzeln kann. Und diese Camp-Formate, die wir dafür entwickelt haben, die sind genauso ein zeitlich begrenzter, abgeschirmter Freiraum, wo man einfach mal ausprobieren kann, wo man einfach mal neugierig sein kann, ohne vorher schon festzulegen, was muss da am Ende bei rauskommen, unter welchen Voraussetzungen war das erfolgreich oder nicht, das alles beiseite räumen und zurückführen auf diese ursprünglichen Instinkte, die wir meines Erachtens alle mit uns tragen.
Wahrscheinlich fehlt es da auch schon bei vielen Arbeitgebern, will ich da gar nicht ausnehmen, auch einer gewissen Portion Vertrauen. Nicht? Man spricht jetzt über Google, das sind alles hochqualifizierte, dynamische Leute, das sind Top-Absolventen, die dort arbeiten. Wenn ich mir jetzt ein Unternehmen, so klassischer deutscher Mittelstand oder KMU vorstelle, dann, wir müssen jetzt gar nicht ins produzierende Gewerbe gehen, ne? Wir können auch in den Dienstleistungssektor gehen. Da hat man vielleicht nicht dieses Vertrauen, dass alle diese 20% so produktiv und so sinnvoll einsetzen können. Aber wahrscheinlich hast du recht. Wir müssen einfach mehr Vertrauen haben und mehr Zuversicht haben und einfach unsere Handlungsweisen nochmal in Frage stellen.
Das glaube ich. Und nur als Beispiel, ich habe an der Universität Wittenherdecke studiert. Da gab es einen Wirtschaftswissenschaftenbereich, einen Schwerpunkt für Familienunternehmen. Und deswegen habe ich im Studium und auch später viele Familienunternehmen und Familienunternehmerinnen und Unternehmer kennengelernt. Und wir haben uns schon im Studium sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, ob eigentlich Bildung, gerade auf akademischem Niveau, diesem Unternehmergeist zuträglich oder eher abträglich ist. Denn oftmals zeichnen sich Menschen, die erfolgreich Dinge unternehmen, durch eine gewisse gesunde Naivität aus, dadurch, dass sie eben nicht alles dreimal hinterfragen, nicht 15 Mal analysieren, sondern an irgendeiner Stelle einfach mal machen. Deswegen würde ich die These nicht teilen, dass nur weil Google die besten Absolventen der besten Hochschulen der Welt einstellen kann, diese Menschen automatisch besser dafür geeignet sind, den Freiraum, den man ihnen gibt, praktisch sinnvoll zu nutzen. Ich glaube, wie gesagt, dass das gar nichts mit dem Bildungsgrad zu tun hat, sondern eher mit der Frage, inwieweit identifiziere ich mich eigentlich mit dem Unternehmen, für das ich arbeite und inwieweit ist mir eigentlich klar, was die Ziele dieses Unternehmens sind, wofür das Unternehmen stehen will und wie die grundsätzliche Haltung des Unternehmens in Richtung Zukunft aussieht. Und das ist natürlich eine Frage, die sich dann die Unternehmen stellen müssen. Glauben wir, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das verstehen? Glauben wir, dass sie sich mit uns identifizieren und dass sie aus innerer Motivation heraus den Freiraum, den wir ihnen geben, auch dann in unserem Sinne nutzen werden?
Gut, dann lass uns mal jetzt auf die zweite Säule kommen, die, wir nennen sie Bildungsanbieter, also Trainer, Coaches, aber auch Bildungsinstitutionen. Vielleicht gucken wir da mal jetzt in den konkreten Werkzeugkoffer. Wie kann ein Trainer eigentlich sein Angebot in eine Richtung ausbreiten oder modifizieren, dass sie diese Befähigung zum lebenslangen Lernen, zum sich selbst aneignen, dass das auch vermittelt werden kann?
Also wenn der Anspruch ist, und ich denke, das sollte eigentlich immer sein, am Ende Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, dann muss ich mir die Frage stellen, was, glaube ich, sind die Voraussetzungen dafür, dass ein Mensch intrinsisch motiviert, selbstbestimmt sich weiterentwickelt und lernt? Und dann komme ich notwendigerweise weg von der Vermittlung von Fachwissen hin zu der Frage, in welcher Umgebung entwickeln Menschen denn so eine Haltung? Sprich, ich muss schauen, wie kann ich eben diese schon angesprochene Neugier in Menschen wachkitzeln? Wie kann ich auch gemeinsam mit dem Unternehmen, für das ich dann arbeite als Dienstleister, dafür sorgen, dass die einen Gestaltungsfreiraum haben, den sie auch nutzen können, um sich auszuprobieren? Also es führt zurück zu ganz fundamentalen menschlichen Eigenschaften, die man versuchen muss zu adressieren. Unser ganzes Lernkonzept ist am Ende aufgebaut auf Self-Determination Theory, also diese Selbstbestimmungstheorie des Menschen, der davon ausgeht, dass einfach selbstbestimmt sein und handeln ein Grundtrieb des Menschen ist. Und dafür brauche ich bestimmte Voraussetzungen. Also würde ich auch als Trainer, auch als Dienstleister versuchen, darauf hinzuwirken, dass im Unternehmen solche Freiräume entstehen, die ich dann mit dem Unternehmen gemeinsam gestalten kann, um in Mitarbeiterinnen diese neue Art, diese neue Haltung wachzukitzeln.
Ja, haben wir in den letzten, jetzt durch die Covid-19-Pandemie, in den letzten fast 12 Monate, jetzt sind es schon, gesehen, dass es eben auch sehr viel Fortbildungsbedarf bei den Trainern gibt, nicht? Zunächst mal ganz, ganz operativ, ja, wie kann ich eben mein Training verlagern in einen digitalen Raum, ein Zoom-Training oder was anderes. Aber jetzt kommen wir eigentlich schon, was du sagst, ja, in die nächste Stufe. Ich brauche jetzt ja eigentlich als Trainer einen eigenen neuen Methodenkoffer, ich brauche ein eigenes neues Mindset. Wo kann sich der Trainer das holen? Also es gibt ja so wenig Angebote für die Trainer, die ja auch alle aus einer Berufung Trainer geworden sind, ja, und auch viele Autodidakten sind. Ja, viele kommen ja einfach aus einem bestimmten Fachwissen und haben den Spaß daran entwickelt, jetzt als Trainer zu arbeiten. Aber sie haben es ja nicht gelernt. Und jetzt sprechen wir gerade über die Fortbildung für die Trainer, Train the Trainer. Welche Chancen siehst du da für Trainer, sich mit diesen Methoden zu beschäftigen? Ihr bietet da ja jetzt keinen Studiengang für an.
Das in der Tat nicht.
Ja, vielleicht eine Marktlücke, vielleicht sollte ihr das noch machen.
Könnte sein, aber ich möchte gar nicht den Eindruck entstehen lassen, dass wir da den Stein der Weisen gefunden hätten. Ich glaube, dass viele Menschen, die sich dieser Profession verschrieben haben, tief im Inneren schon immer eigentlich die Hoffnung hatten, dass sie mehr bewirken können als nur die Vermittlung von neuen Wissensnuggets. Und was mich immer wieder begeistert, ist, welche Energie entsteht, wenn solche Menschen zusammenkommen. Ich erlebe es jetzt eher im Hochschulkontext, dass mir auf Konferenzen, auf Veranstaltungen, in Workshops andere begegnen, die in ähnlicher Weise über Lernen im Hochschulkontext nachdenken, wie wir das tun. Und dieses Miteinander nachdenken und sich gegenseitig beflügeln und inspirieren, das kann ich mir auch sehr gut zwischen Trainern und Menschen, die sich dieser Weiterbildungsprofession verschrieben haben, vorstellen. Ich glaube, das wäre ein spannender Schritt, die mal zusammenzubringen und sie in den Austausch zu bringen, einen Ort zu schaffen in Form einer Konferenz oder was auch immer da an Formaten geeignet ist. Ausgehend von der These, dass niemand da schon alles verstanden hat und ein fertiges Konzept hat, das andere nur noch übernehmen und von ihm lernen müssen, sondern mit dem Ziel, wirklich auch voneinander zu lernen, die eigenen Erfahrungen zu teilen und zu schauen, wie kann man sich darin gegenseitig bestärken und auch vielleicht geschlossen diese Botschaft vermitteln, dass Unternehmen verstehen, es geht nicht mehr nur darum, kleine Wissensbausteine und deren Vermittlung einzukaufen.
Wobei, da muss der Impuls sicherlich vom Unternehmen ausgehen, weil ich glaube, weil der Trainer in seiner Positionierung ist immer ein Lösungsanbieter, nicht? Er geht dann zum Unternehmen hin und sagt, du, ich habe hier die fertige Lösung, kostet 3.000 Euro, damit löst du deine Probleme. Wenn er jetzt hingeht zum Unternehmen und sagt, lass uns mal diskutieren, es kostet 3.000 Euro, dann ist das natürlich schwer, nicht? Also da...
Das ist aber eine interessante Beobachtung, die wir auch schon festgestellt haben. Wir wollten am Anfang einfach nur unser Lernkonzept aus dem Bachelorprogramm, die wir haben, in ein Weiterbildungsformat überführen und sind dann mit einigen unserer Unternehmenspartner in die Diskussion gegangen, wie müsste das zugeschnitten sein, damit das bei euch funktioniert, Präsenztage, Reisezeiten und so weiter. Und haben dann in den Gesprächen festgestellt, dass es auf Unternehmensseite einen Beratungsbedarf gibt, dass bei denen ja auch genau diese Fragen existieren, auf die sie keine Antwort haben. Was muss ich denn da einkaufen? Welche Formate eignen sich denn dafür? Und insofern halte ich das für sehr plausibel, dass die Trainer, die eigentlich Produkte angeboten haben in der Vergangenheit, jetzt auch zu denen werden, die mit ihrem Fachwissen den Unternehmen helfen, besser zu verstehen, was sie eigentlich in Zukunft auf dem Markt suchen müssen, was sie an Anbietern eigentlich brauchen, um diese veränderte Wirkung zu erzielen.
Ja, ist, glaube ich, nicht wirklich sehr einfach aufzubrechen. Nicht? Das ist alles so, ich will nicht sagen verkrustet, aber doch so festgefahren. Und die ganze Branche ist ja jetzt sowieso in einer sehr schwierigen Position gerade, nicht? Durch Covid. Es ist einfach überall runtergefahren worden. Die Weiterbildungsbudgets werden jetzt auch nicht gerade erhöht werden. Die werden ja auch eher reduziert. Da fehlt mir gerade im Moment so ein bisschen der Optimismus, den du hier verstrahlst, den ich gerne teilen würde. Vielleicht braucht es doch, auch was du gerade gesagt hast, noch eines Impulses von außen, einer Plattform, nicht, wo die sich die eben mal dazu austauschen können. Sei es jetzt eine Konferenz, sei es etwas an ein Institut, was ihr vielleicht mit begleitet. Ich glaube, dass es da noch schneller gehen könnte, wenn da ein dritter Moderator tätig wird.
Also ich kann das nur als offene Einladung jetzt spontan aussprechen. Wer das Gefühl hat, dass wir da als Hochschule und auch mit den Unternehmenskontakten, die wir haben, hilfreich sein können, der soll sich herzlich gerne an uns wenden. Wir sind da auch im besten Sinne Startup. Wir erfinden uns ständig selbst und entwickeln uns weiter und freuen uns über Menschen, die mit uns gemeinsam solche Themen vorantreiben möchten.
Super, dann lasst uns doch vielleicht am Schluss noch mal so ganz konkret reingucken in eure Arbeit. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben das jetzt auf einer Metaebene betrachtet. Lasst uns mal in so ein Klassenzimmer jetzt eintauchen, egal ob das jetzt virtuell oder physisch ist. Kannst du einfach mal so ein bisschen beschreiben, wie ihr diese Methode, wie die Methode gelebt wird, wie sie aussieht?
Ja, sehr gerne. Zuerst nehmen wir uns die Zeit, ein ganzes Semester, unsere Studierenden auf dieses Lernkonzept vorzubereiten. Also es gibt ein Orientierungssemester, durch das alle durch müssen, weil wir gemerkt haben, dass diese Art des Lernens voraussetzungsvoll ist und nicht jeder die Voraussetzung mitbringt, insbesondere weil wir alle durch ein Bildungssystem gegangen sind, das völlig anders funktioniert. Das heißt, wir nehmen uns die Zeit, ein halbes Jahr lang unsere Studierenden auf die Projektarbeit, auf das selbstgesteuerte, selbstbestimmte Lernen vorzubereiten, um sie dann im Grunde ab dem zweiten Semester zu Beginn eines jeden Semesters mit der immer gleichen Frage zu konfrontieren: Was willst du lernen? Und an welchen Projekten möchtest du arbeiten, um dieses Lernen auszuprobieren, um auf neue Fragen zu kommen, sodass sie im besten Falle sich in einem Zustand des Oszillierens zwischen neuem Input, neuer Theorie, neuer Methode und deren Anwendung, den daraus resultierenden Erfahrungen und neuen Fragen befinden, die sie dann wieder mitnehmen in die Auseinandersetzung mit der Theorie. Für uns heißt das, wir haben einen kuratierten und moderierten Prozess, in dem die Studierenden im Vorfeld eines neuen Semesters mit Projektideen konfrontiert werden, die sie selbst aufbringen, die von unseren Lehrenden kommen, die von unseren Unternehmenspartnern kommen. Und wir ihnen dann dabei helfen, diese Projektideen auszuformen und gleichzeitig mit den eigenen Lernzielen in Übereinstimmung zu bringen. Sodass idealerweise zu Beginn eines jeden Semesters jeder Student und jede Studentin bei uns Teil eines Teams ist, ein klares Projekt hat und für sich selbst herausgefunden hat, wie sich die Arbeit in dem Projekt und der eigene Verantwortungsbereich in dem Projekt verknüpfen lassen mit den Lernzielen auf einer theoretisch-methodischen Ebene, die sich dieser Mensch fürs Semester vorgenommen hat. Und das führt zu zwei Dingen. Erstens bleibt Lernen notwendigerweise nicht theoretisch, sondern wird immer sofort ausprobiert. Und wir alle kennen das Gefühl, dass sich die Theorie nicht notwendigerweise in der Praxis anwenden lässt, weil das auch eine ganz eigene Kompetenz ist. Zweitens entstehen in der Auseinandersetzung mit der Praxis ganz neue Fragen, auf die man nur in der Theorie gar nicht gekommen wäre. Und drittens, und das hilft dann wieder bei der Veränderung des Mindsets, entsteht durch die Projektarbeit, die praktische Arbeit, ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Das, was man da aufbaut, das, was man da schafft, designt, gestaltet, das existiert und das wirkt, das beeindruckt andere Menschen. Dafür kann man sich am Ende des Semesters feiern lassen, das wird präsentiert. Das ist vielleicht eine funktionierende Website, eine App, ein Produkt, was auch immer, was andere Menschen nutzen können. Und dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit bestärkt einen in der Annahme, dass man die Gesellschaft, die Welt mitgestalten kann. Und das ist das ja, worauf wir am Ende hinaus wollen.
Und das ist ja auch das wird mir jetzt eigentlich vielleicht auch klarer. Ich hätte die Frage vielleicht eher stellen sollen im Podcast, wie es genau aussieht. Das ist ja eigentlich auch das, was im Unternehmen eigentlich ja eins zu eins so übertragen werden kann. Das, vielleicht sollte am Anfang nicht die Frage stehen, was willst du lernen, sondern die Frage stehen, in welche Richtung willst du dich und das Unternehmen entwickeln? Aber dann eben das Lernen mit einem Projekt zu verbinden und eben auch einem Team, nicht? Dass man da eben nicht alleine vor dem Stoff sitzt, weil ich glaube, wir denken ja gerade alle sehr stark über das sogenannte autonome Lernen nach, ja, aber das sieht dann doch so aus, dass man wieder alleine vor dem Bildschirm sitzt und irgendwelche Videos sich anguckt Und dann fehlt ja oft dieser von allen eingeforderte Praxisbezug.
Für uns findet Lernen fast immer im Team statt. Natürlich muss sich jeder Student, jede Studentin im Verlauf des Studiums auch mal auf den Hintern setzen und einfach ein Buch lesen oder sich mit einer Materie auseinandersetzen. Aber spätestens danach braucht es wieder den Austausch. Deswegen haben auch unsere Professorinnen und Professoren viel mehr den Hut eines Mentors oder eines Coaches auf, weil sie die Studierenden in der richtigen Zeit mit den richtigen Fragen konfrontieren, den richtigen Input geben, aber auch die richtigen Herausforderungen präsentieren und einfach versuchen, den Lernprozess zu begleiten. Und wir sehen auch Studierende, die sich ganz viel in den Teams untereinander Dinge beibringen, Sachen erklären, gegenseitig unterstützen. Dieses Peer-to-Peer-Learning spielt natürlich auch eine große Rolle.
Also auch hier bist du dann ja auch ein Befürworter der Veränderung des Berufsbilds, nicht? Der Trainer wird der Lernbegleiter, der Coach, ja, der sozusagen hilft den Lernenden, sich eigenständig fortzubewegen und sie dabei eigentlich nur noch begleitet und nicht mehr aktiv eigentlich jetzt den Lernstoff vermittelt.
Absolut.
Ja, und Hilfe gibt eigentlich sich selbst zu versorgen an der Stelle.
Ich denke, das ist die logische Konsequenz, wenn wir die Annahme teilen, dass wir sowieso alle lebenslang lernen müssen und wir alle den Zugang zu den Lernressourcen, die wir brauchen, schon haben.
Letzte Frage, Manuel. Ihr seid ja jetzt auch seit einem Jahr schon im Lockdown. War das jetzt für euch eine Challenge? Ich meine, wenn ihr über Technologie arbeitet, seid ihr natürlich alle hochgradig digital affin. War für euch die Umstellung aus der Präsenzveranstaltung in den digitalen Raum, war das schwierig?
Ja und nein. Er war technisch nicht sonderlich schwierig. Wir hatten schon Zoom, wir hatten digitale Whiteboards, wir hatten all die Voraussetzungen. Und es war auch nichts Ungewöhnliches, dass Veranstaltungen bei uns remote stattfinden oder auch, dass interne Besprechungen remote stattfinden. Das war alles da. Wir hatten tatsächlich dann einen Mitarbeiter, der sich die Mühe gemacht hat, dann zu allen unseren Professorinnen und Professoren nach Hause zu fahren, um sie nochmal mit einem guten Mikro und einer guten Kamera auszustatten, damit auch das gut aufgestellt war. Die Herausforderung, der wir uns bis heute stellen, ist die Frage, wie man ein Gemeinschaftserlebnis, dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einer Community, dieses gegenseitige Unterstützen jenseits von Lernerfahrungen im digitalen Raum reproduziert. Dazu muss man wissen, dass wir ja, weil wir eine internationale Community haben, ganz viele Studierende haben, die unseretwegen nach Berlin kommen, die hier keine Familie, keine sozialen Beziehungen haben, die zum Teil noch nicht mal Deutsch sprechen oder nur ganz rudimentär. Für die sind wir die einzige Community, für die sind wir sozialer Bezugspunkt, mindestens genauso wie Bildungseinrichtungen. Und jetzt haben wir im September einen Jahrgang an Studierenden aufgenommen, 180 neue Studierende, die zum Teil ja noch nicht mal in Berlin sind, weil Reisebeschränkungen da sind, weil die ganzen Botschaften nicht offen haben und weil man gar keine Visa bekommt. Und wie man denen jetzt, obwohl sie in St. Petersburg oder in Kairo gerade sitzen, das Gefühl gibt, dass sie zu dieser Code-Community gehören, dass sie eine Beziehung und ein Vertrauensverhältnis aufbauen können zu ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und wie wir auch herausfinden, wie wir diese Menschen jeweils unterstützen, weil sie ja in ganz unterschiedlichen Situationen gerade leben. Das ist eine Herausforderung, die uns bis heute beschäftigt.
Aber die ja für uns alle noch lange beschäftigen wird. Und nicht nur wegen Covid, sondern was du eigentlich gerade beschreibst, ist ja eigentlich das Szenario, in dem sich auch ein global tätiges Unternehmen befindet. Ja, das heißt, das gemeinsame Arbeiten an Lernprojekten, ich nehme jetzt einfach mal diesen Begriff, das ist ja das Schöne. Wir haben uns jetzt alle zoomisiert, ja, wir haben uns an Zoom und Teams gewöhnt. Und damit sind wir eigentlich viel offener geworden. Das heißt, dieses Thema gemeinsames Lernen an Projekten kann ja eigentlich bei einem globalen Konzern in Zukunft dann auch viel einfacher die Länder- und Kulturgrenzen überschreiten. Das würde mich eigentlich jetzt fast sehr optimistisch machen.
Ich sehe darin ein großes Potenzial. Uns hat das auch nochmal diese ganze Situation gezwungen, uns die Frage zu stellen, was ist es eigentlich an dieser Begegnung, dieser persönlichen Begegnung am Campus, das so entscheidend ist? Also was lässt sich digitalisieren? Was lässt sich vielleicht auch sehr viel effizienter im digitalen Raum gestalten, als wenn immer Menschen in einem physischen Raum zusammenkommen? Und wofür braucht es die physische Begegnung? Und ich glaube, auf dieser Erfahrung lässt sich auch Lernen im Unternehmenskontext ganz anders gestalten, weil man nicht mehr davon ausgeht, dass man Menschen in Gruppen nach Berlin schicken muss, damit sie da an einer viertägigen Konferenz teilnehmen oder Menschen notwendigerweise physisch physisch zusammenkommen. Und das wiederum erlaubt auch diese hybriden Modelle, die wir ja suchen, sodass Lernen sich in den Unternehmensalltag einbettet, sodass der Bezug zur eigenen Arbeit, zum eigenen beruflichen Umfeld nicht nur theoretisch vermittelt wird, sondern auch praktisch anwendbar wird.
Okay, das heißt, wir gehen mal davon aus, dass wir bald überall auf Unternehmensebene Lerngruppen, dezentrale Lerngruppen etablieren werden, wo die Mitarbeiter unter Anleitung von externen und internen Lernbegleitern diesen Prozess moderieren. Ist das so ein bisschen dein Zukunftsbild?
Das fände ich großartig. Das finde ich eine sehr schöne Zukunftsvision dafür, wie Lernen in Zukunft im Unternehmenskontext verankert werden kann.
Ja, finde ich auch spannend. Und ich finde auch, dass diese soziale Komponente, die ist natürlich bei Studenten, da bin ich völlig bei dir, unverzichtbar ist. Ich meine, 50% dessen, was uns am Studium Spaß gemacht hat, war das Treffen von anderen Menschen auf dem Campus. Die Notwendigkeit habe ich ja in dem Umfang nicht mehr, wenn ich berufstätig bin. Dann habe ich ja schon normalerweise ein soziales Umfeld, in dem ich mich bewege. Und das mit den Kollegen ist auch wichtig, aber ist nicht so kriegsentscheidend wie an der Uni vielleicht. Spannend. Manu, ich danke für deine Einblicke und bin sehr neugierig, eure Pilotprojekte zu verfolgen, und vielleicht können wir da im Jahr nochmal einen gemeinsamen Rückblick drauf werfen.
Ja, vielen Dank. Das würde mich sehr freuen.
Danke fürs Kommen.
Ja, sehr gerne.
Ja, das war unser heutiges Gespräch mit Manuel Dolderer, dem Mitgründer der Code University of Applied Science in Berlin. Ich danke euch fürs Mithören und freue mich, wenn wir uns hier bald wieder treffen könnten. Viele Grüße aus Berlin.
Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.